Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Das Ewige und das Individuum, Teil 2. Wir waren am Ende unseres letzten Podcasts, am Ende des ersten Teils unseres heutigen Kapitels, auf einen Gegensatz, auf ein Paradoxon gestoßen, das wir heute etwas tiefer beleuchten wollen und das wir, wenn es denn tatsächlich möglich ist, auflösen wollen. Denn wir hatten gesehen, oder zumindest zeigt sich uns dies in unserer gewöhnlichen rationalen Logik, dass wir nicht das eine, das Ewige, das Absolute sein können, solange wir ein Individuum sind. Dass wir also dieses Ewige und das Individuum nicht gleichzeitig sein können und dass wir erst recht nicht alle drei Seinsweisen gleichzeitig sein können. Das Eine, das Transzendente, das Viele, das Kosmische und das Einzelne, das Vereinzelte, eben das Individuum. Anders gesagt, wir können entweder ein Individuum sein und damit nicht das gesamte Universum oder die eine transzendente Wirklichkeit, oder wir können eins mit dem Ganzen, dem Universum sein und dabei die Wahrnehmung des Individuums verlieren, oder wir können das eine, das Transzendente sein und dann die Wahrnehmung von Individualität und von Schöpfung, von Vielheit überhaupt verlieren. Wie kommen wir an dieser Stelle weiter? Wie können wir uns vorstellen, tatsächlich alles gleichzeitig zu sein? Transzendenz, Universum, Individuum, das eine, das ganze Viele, das vereinzelte Viele. Sri Aurobindo setzt hier zunächst bei unserer Vorstellung von dem an, was wir das Absolute, also im Grunde das Eine nennen. Denn wir, hier im Westen, meinen damit das, was in der indischen Tradition gewöhnlich als Brahman bezeichnet wird. Die höchste Wirklichkeit des transzendenten Seins oder Wesens, etwas, das größer ist als wir selbst und das größer ist als der Kosmos, das Universum, der Ursprung aller Dinge, das, was alle Schöpfung und alle Individualität trägt und ohne dass diese nicht existieren würden. Vor allem aber, und dies suggeriert uns der Begriff das Absolute, es ist frei von allem Relativen. Denn weil alles, was relativ ist, weil alles, was Schöpfung ist, durch dieses Absolute existiert, daraus geboren wird, muss es in unserer Vorstellung eine Art Quelle sein, eine Basis, ein Kontinent, ein Boden, der alles trägt und aus dem alles Relative, aus dem alle Schöpfung sozusagen herauswächst. Und deshalb ist für uns, für unsere logische Vernunft, alles Relative, ist alles, was Schöpfung ist, sind das Universum und das Individuum nur eine teilweise quasi nachgeordnete Ausdrucksform eben dieses Absoluten. Eines Absoluten, das zwar, wie wir gerade gesehen haben, logischerweise existieren muss, dessen wir uns in unserer spirituellen Erfahrung auch bewusst werden können, das wir aber nicht definieren, nicht konkret beschreiben können und das wir deshalb auch das Unaussprechliche nennen. Und hier, an dieser Stelle, machen wir gewöhnlich einen Fehler. Wir gehen in unserer Logik, unserer Analyse einen Schritt zu weit und werden dann Opfer unseres eigenen Mentals, seiner trennenden oder teilenden Wirkweise. Denn wir sprechen dem Absoluten, was absolut richtig ist, nicht nur die vollkommene Freiheit von allem Relativen zu, sondern wir schließen daraus, dass es an eben diese Freiheit gebunden ist, dass es also nur von allem Relativen frei sein kann. Oder, anders formuliert, dass nur das, was von allem Relativen frei ist, das Absolute ist. Und so denken wir, nehmen wir an, dass dieses Absolute quasi leer ist, nicht nur frei von jeglicher Macht, von Relation, von Beziehung, sondern auch unfähig dazu, wenn nicht sogar feindlich gegenüber jeder Relativität, alle Relativität in sich selbst auslöschend. Diese Vorstellung, dieses Konzept führt uns naturgemäß in ein Dilemma. Denn wenn wir dem Absoluten unterstellen, dass es in ihm nur etwas reines Absolutes und nicht etwas Relatives geben kann, was ist dann mit uns und dem Universum? Wie hätte das entstehen sollen? Tatsächlich müssten wir dann, um diese Frage metaphysisch zu lösen, ein Absolutes postulieren, das zu jeglicher Relativität unfähig ist, das diese absolut ausschließt, das aber gleichzeitig die Ursache, die Quelle, die Stütze und ebenso die Wahrheit, Substanz und quasi der Behälter alles Relativen ist, also das, in dem alles Relative enthalten ist. Dies ist in höchstem Maße unlogisch, zumindest einigermaßen bizarr. Und wir könnten dann ein noch halbwegs schlüssiges Weltbild nur so konstruieren, dass wir das Universum als eine Art Illusion betrachten, die sich das Absolute, die eigentliche, grundlegende Wirklichkeit sozusagen überstülpt. Oder als eine unwirkliche, zeitgebundene Wirklichkeit sozusagen am Außenrand des ewigen, form- und beziehungslosen Absoluten. Eine Art Luftblase an der Oberfläche eines ewigen, unendlichen Ozeans. Und das ist erst der Anfang. Denn nicht nur das Universum, sondern auch das Individuum, unser individuelles Bewusstsein ist relativ, etwas Relatives und damit ebenfalls eine Illusion oder zumindest unwirklich, also nicht grundlegend wirklich. Anders gesagt, das Individuum und damit wir selbst sind etwas Unwirkliches oder Illusionäres, das die Welt und sich selbst als unwirklich oder als Illusion sieht. Wir sind eine Illusion, die eine Illusion betrachtet, nicht etwa eine Wirklichkeit, die eine Illusion betrachtet. Oder wenn wir sagen, dass unser relatives individuelles Bewusstsein vom Absoluten, von Brahman gestützt wird, dann ist es er, der sich selbst durch uns die Illusion eines Universums auferlegt, oder der seiner eigenen Illusion oder Unwirklichkeit, die wir ja sind, eine Illusion oder Unwirklichkeit auferlegt. So logisch und folgerichtig all dies auch sein mag, es erweckt nicht unbedingt den Eindruck, dass wir auf diese Weise das Problem des Absoluten, des Weltseins und unseres eigenen Seins zufriedenstellend lösen können. Und tatsächlich, wenn unser intellektuell-philosophischer Höhenrausch und der damit verbundene Kater wieder verflogen sind, wenn wir das Ganze nüchtern und mit etwas Realitätssinn betrachten, dann stellen wir etwas sehr Einfaches fest. Das absolute Selbst hat mit all dem offensichtlich kein Problem. Es hat kein Problem damit, Weltmanifestation zu sein und gleichzeitig die Transzendierung dieser Weltmanifestation. Beide, sagen wir, Zustände sind tatsächlich Ausdrucksformen ein und derselben Wirklichkeit. Ausdrucksformen, die sich im Kern, in ihrer Essenz nicht widersprechen und die in gewisser Weise sogar zusammenhängen, in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen. Und auch hier sehen wir, wie es uns schon in früheren Kapiteln begegnet ist, die Logik des Grenzenlosen ist eine andere als die unseres begrenzten Intellektes, und sie versöhnt in ihrer grundlegenden Wirklichkeit all das, was in unserer mentalen Wahrnehmung unversöhnliche Gegensätze sind. Der Fehler unserer mentalen Betrachtungsweise liegt hier, in diesem Fall, darin, dass wir das Absolute, das Undefinierbare, in rein negativen Begriffen erklären wollen, als etwas, das alles andere ausschließt, das alles verneinende Absolute, wie es in Savitri heißt, oder das Neti-Neti der Upanishaden. Es ist nicht dies, es ist nicht jenes. Doch gerade die alten Seher legten großen Wert darauf, dieses Absolute auch positiv zu beschreiben. Es ist dieses, es ist jenes, es ist alles. Es ist Materie, Leben, mental, supramental, ist kosmische Wonne, ist Satchidananda und kann doch durch keines dieser Dinge, durch keine dieser Seinsweisen definiert werden. Nicht einmal durch das weiteste Konzept, das wir uns von Satchidananda formen können. Tatsächlich sehen wir, wenn wir die Welt, in der wir leben, etwas genauer betrachten, dass es in unserer menschlichen Betrachtungsweise zu allem Positiven auch ein sogenanntes Negatives gibt. Etwas, das diesem Positiven gegenübersteht, das es quasi verneint. Und dieses Negative ist nicht nur, wie es vom Begriff her scheinen mag, ein Nichts, eine Null, sondern es ist selbst voller Kraft, voller Seinsmacht, hat einen, wenn man es so ausdrücken will, Inhalt oder zumindest einen potenziellen Inhalt. Weiter sehen wir, dass die Existenz des Negativen nicht dazu führt, dass das Positive aufhört zu existieren. Das heißt, das Negative macht das Positive nicht unwirklich. Und nicht nur das, das Positive und das Negative, die beiden Pole, existieren nicht nur Seite an Seite, sondern sie existieren, weil es das jeweils andere, das Gegenüber, gibt. Sie vervollständigen sich. Und sie würden sich in einer tatsächlichen Allschau auch gegenseitig erklären. Anders gesagt, wenn wir nur die eine Seite betrachten, das Positive oder das Negative, dann ist das, was wir gerade verstehen oder erfahren wollen, nicht wirklich verstanden, nicht wirklich erfahren, jedenfalls nicht in seiner tieferen Wahrheit. Wenn wir diese Erkenntnis nun auf das Absolute anwenden, dann könnten wir sagen, dass das Positive des Absoluten all das ist, was sich unserem Bewusstsein zeigt oder offenbart, und dass das Negative sozusagen den Rest hinzufügt, nämlich das, was durch die Begrenzung auf das Positive, auf die Summe alles Positiven sozusagen fehlt. Wenn wir nun die grundlegenden Relationen, die grundlegenden Wirklichkeiten des Absoluten betrachten, das Grenzenlose und das Begrenzte, das Bestimmte und Unbestimmte, das, was Eigenschaften hat und das, was eigenschaftslos ist, dann sehen wir, dass es sich hierbei nicht um Gegensätze handelt, sondern dass das jeweils Negative, etwa das Grenzenlose, das Positive, das Begrenzte, quasi verschleiert, in sich selbst verbirgt. Ein Positives, das in eben diesem Negativen enthalten ist und aus ihm, dann für unser Bewusstsein wahrnehmbar, hervortritt. Dies gilt, wenn wir eine Ebene tiefer, das heißt nach unten hin zum Konkreten gehen, auch für das Transzendente und das Kosmische und für das Universale und das Individuelle. Das Universale vereinzelt sich im Individuellen und das Individuelle, das Individuum, enthält in sich selbst alle Gesetze, alle Allgemeingültigkeiten des Universalen. Das universale Bewusstsein findet sich selbst, also insgesamt als Ganzes, über die Variationen zahlloser Individuen und nicht dadurch, dass es Variationen unterdrückt oder annulliert. Und das individuelle Bewusstsein erfüllt sich selbst ganz und vollständig, wenn es sich in einen Einklang, in eine Identität mit dem Kosmischen universalisiert und nicht dadurch, dass es das Kosmische ausschließt und sich selbst in sein Ego einschließt. Das Kosmische enthält in sich selbst, in seinem Ganzen und auch in jedem einzelnen Gegenstand, in jedem einzelnen Wesen, das sich in ihm befindet, das vollständige Transzendente. Enthält es als Immanenz, als etwas Innewohnendes. Es hält sein Weltsein durch das Bewusstsein seiner eigenen transzendenten Wirklichkeit aufrecht, das heißt, das Dasein des Kosmischen als Welt wird durch diese transzendente Wirklichkeit gestützt, und es, das Kosmische, findet sich selbst in jedem individuellen Wesen dadurch, dass es das Göttliche und Transzendente im jeweiligen Individuum und in allen Daseinsformen erkennt. Das Transzendente wiederum enthält, manifestiert und formt den Kosmos, und dadurch, dass es ihn manifestiert, offenbart oder entdeckt es seine eigenen grenzenlosen Spielarten, Varianten, Verschiedenheiten. Und wenn wir auf die Ebene des Relativen gehen, auf die Ebene all der vielen relativen Dinge, Kräfte und Mächte, dann stoßen wir auf dasselbe Prinzip, auf dieselbe Wahrnehmung von Positivem und Negativem, über deren göttliche Versöhnung wir zum Wahren, zum Absoluten gelangen müssen. Denn dort, im Absoluten, findet all dieses Relative, findet all dieser variierende, rhythmische Selbstausdruck des Absoluten nicht etwa sein Ende, seine Auslöschung, seine Verneinung, sondern seinen eigentlichen Daseinsgrund, seine Daseinsberechtigung, die Quelle und das eigentliche Prinzip seiner eigenen Wahrheit. Man könnte sagen, dass Kosmos und Individuum dort im Absoluten in etwas zurücktreten, was die wahre Wahrheit von Individualität, die wahre Wahrheit kosmischen Seins ist und nicht etwa ihre Verneinung, nicht ihre Demaskierung als vorübergehende Illusion. Das Absolute ist, wie Sri Aurobindo sagt, kein skeptischer Logiker, der die Wahrheit seines Selbstausdruckes verneint, sondern es ist eine Existenz, die so absolut und grenzenlos positiv ist, dass keine Formulierung irgendeines begrenzten Positiven in der Lage ist, dieses Absolute vollständig auszuschöpfen oder es an seine begrenzten Definitionen zu binden. Und wir als Menschen sind ebenso wenig in der Lage, dieses Absolute durch unser Gesetz von Gegensätzen zu binden. Aber, und das dürfen wir dabei nicht aus dem Auge verlieren, dieses Gesetz, das Gesetz der Gegensätze, ist und bleibt für uns Menschen notwendig. Notwendig, damit wir bestimmte praktische Wahrheiten postulieren können, damit wir klar, praktisch und zielführend denken können. Kurz gesagt, damit wir überhaupt handeln können, damit wir in dieser Welt, in Zeit und Raum effektiv sein können. Denn dieses Gesetz der Gegensätze ist ganz offensichtlich eine dynamische Wahrheit des Universums. Sicher, wenn wir die materielle Ebene verlassen, wenn wir in andere, feinstoffliche Welten eintreten, dann verliert dieses Gesetz zunehmend an Wirkungs- oder Bindungskraft. Doch hier, in unserer Welt, ist es absolut unerlässlich. Denn wenn wir materielle Phänomene, Formen und Kräfte betrachten, dann ist es für die Stabilität unseres Universums entscheidend, dass sie nur eine Sache, eine Kraft zur selben Zeit sind, dass sie in ihren ganz konkreten Fähigkeiten, in ihren konkreten Eigenschaften begrenzt sind, dass etwa die Kraft der Gravitation nur Gravitation ist und nicht im nächsten Augenblick eine Kraft der Abstoßung, weil sie im Grunde alles zu jeder Zeit sein könnte. Nur diese klare Abgrenzung, wenn man es so ausdrücken will, die Isolation materieller Dinge und Kräfte, befähigt uns dazu, mit ihnen umzugehen, sie effektiv zu nutzen. Und die Kenntnis der darauf beruhenden materiellen Gesetzmäßigkeiten ist für uns, ist für die Wissenschaft von großem praktischen Wert. Sie ist sozusagen das erste Wissen, das Grundwissen, das wir uns, um überhaupt zu funktionieren und handeln zu können, in jedem Fall aneignen müssen. Wenn wir aber darüber hinausgehen, wenn wir etwas sehen, dass ein Diamant zwar ein Diamant und nichts anderes, dass eine Perle zwar eine Perle ist und nichts anderes, dass beide aber Eigenschaften und Elemente in sich tragen, die ihnen gemeinsam sind, und dass diese Eigenschaften und Elemente auch allen anderen zu eigen ist, dann stoßen wir auf eine größere Wahrheit und interessanterweise auch auf eine größere Effizienz, auf eine größere Wirkkraft. Denn wir erkennen dann, dass alle materiellen Dinge im Prinzip ein und dasselbe sind, eine Energie, eine Substanz, eine universale Bewegung, die all das nach vorne bringt, aus sich herausbringt, aus dem sich all die verschiedenen Formen zusammensetzen. Und wir sehen, dass all diese Elemente fixierte und in sich selbst harmonisierte Möglichkeiten dieser einen universalen Bewegung sind, also quasi darin enthalten sind. Und wenn wir Zugang zu dieser grundlegenden Substanz, zu dieser grundlegenden Kraft gewinnen, dann können wir als Menschen den Diamanten oder die Perle selbst herstellen, aus dieser Ursubstanz hervorbringen, sie daraus formen. Wir können Dinge und Kräfte sozusagen materialisieren. Und nicht nur das. Wenn wir die grundlegenden Gesetze dieser Formung, dieser Ausgestaltung kennen und beherrschen, dann können wir bestehende Dinge, bestehende Kräfte umwandeln, können sie sozusagen transmutieren und damit die materielle Natur in größtmöglichem Sinne kontrollieren, beherrschen. Anders gesagt, das Wissen um die Unterschiedlichkeit von Dingen gelangt dann zu seiner höchsten Wahrheit, gelangt dann zu seiner effektivsten Wirkung, wenn wir dahinter blicken und zu dem Wissen vordringen, das diese Unterscheidungen in Einklang bringt, zusammenführt, in der Einheit, die hinter allen Variationen steht. Dabei ist wichtig, festzuhalten, dass das eine Gesetz das andere nicht aufhebt, nicht außer Kraft setzt. Das Gesetz der Unterscheidung oder Unterschiedlichkeit bleibt weiter wirksam. Wir können aus der tieferen Erkenntnis einer substanziellen Einheit nicht den Schluss ziehen, dass die Perle oder der Diamant in Wirklichkeit nicht existieren, dass sie unwirklich oder lediglich eine Illusion unserer Sinne oder unseres praktischen Handelns sind und dass es deshalb das Wahrste und damit das Beste wäre, den Diamanten und die Perle und natürlich auch alles andere in dieser einen ewigen und ursprünglichen Wirklichkeit aufzulösen, damit nur diese existiert und alle Formen und Eigenschaften dann endlich zu einem Ende kommen. Denn, wie wir schon gesehen haben, alle drei, sagen wir, Daseinsformen sind wahr. Die Essenz von Dingen, die Gemeinsamkeit, Wechselseitigkeit oder Allgemeinheit von Dingen und ebenso ihre Individualität. Individualität und Gemeinsamkeit oder Allgemeinheit, also das kosmische Element, sind wahre und ewige Mächte des Essentiellen, des Wesenhaften. Sicher, das Essentielle, das Wesenhafte transzendiert die beiden anderen. Aber, so schrie Aurobindo, alle drei gemeinsam und nicht nur eines für sich genommen, sind ewige Daseinsformen, ewige Daseinsbegriffe der einen grundlegenden Wirklichkeit. Diese Wahrheit, diese sozusagen Dreiheit der einen göttlichen Wirklichkeit offenbart sich uns in immer klarerer Form, je höher wir in der Skala des sich entfaltenden göttlichen Bewusstseins emporsteigen. Denn wenn wir etwa die Natur einer Pflanze betrachten, dann sehen wir, dass die Pflanze eine Art Tier im Werden ist. Ein Tier, in dem das Bewusstsein seiner selbst und die dynamische Kraft noch in den Anfängen steckt, noch unzureichend entwickelt ist. Wir sehen ebenso, dass das Tier zwar ein Tier, aber ebenso ein Mensch ist. Ein Mensch, der im Entstehen begriffen ist. Und der Mensch ist dieses Tier, und er ist gleichzeitig etwas, was ihn darüber hinaus zum Menschen macht. Und er ist, jenseits dessen, etwas, das in ihm in noch unterdrückter Form vorhanden ist. Die Möglichkeit, göttlich zu sein, göttlich zu werden. Anders gesagt, in all diesen evolutionären Daseinsformen, in der Pflanze, im Tier, im Menschen, im Gott, gibt es etwas Ewiges, das Ewige, das sich darin sozusagen selbst unterdrückt, selbst eindämmt, um eine ganz bestimmte Gestaltungsform seiner selbst zu sein, um eine ganz bestimmte Form seiner selbst zum Ausdruck zu bringen. Jedes Element, jede Form ist also das gesamte Ewige, in der Form verborgen und in ihr und durch sie begrenzt. Und so ist der Mensch, der all die anderen ihm vorangegangenen Formen in sich aufnimmt und sie in eine Art Menschsein überführt, in Menschsein verwandelt, gleichzeitig ein individuelles menschliches Wesen und die Menschheit als Ganze. Er ist der universale Mensch, der Archetyp Mensch, der im Individuum als menschliche Person oder Personalität wirkt. Wir sind alles und doch wir selbst, einzigartig. Wir sind, was wir sind, und wir sind ebenso all das, was wir in der Vergangenheit waren. Und wir sind darüber hinaus all die vielen Möglichkeiten, die wir noch nicht sind. Wir können den Menschen und wir können uns selbst nicht verstehen, wenn wir nur auf unsere gegenwärtige Individualität schauen. Aber wir können ihn oder uns selbst ebenso wenig verstehen, wenn wir ganz allgemein auf das Menschsein blicken, darauf, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und wir verstehen ihn und uns auch dann nicht, wenn wir in unsere Essenz zurücktreten, in unser Wesenhaftes, in ein Sein, in dem unsere besondere Individualität und auch unser Menschsein im Allgemeinen zu verschwinden scheinen, sich aufzulösen scheinen. Sicher, wir, jeder Einzelne von uns, alles, was existiert, ist das Absolute, alles ist das Eine. Aber dieses Absolute, dieses Eine, drückt sich in seiner entwickelten oder entfalteten Selbstexistenz immer in diesen drei Begriffen, in diesen drei Seinszuständen aus. Im Wesenhaften, Essentiellen, im Ganzen, im Kosmischen, im Universalen und im Vereinzelten, im Individuellen, im Individuum. Natürlich können wir, wenn wir dies wollen, unsere kosmische und individuelle Existenz im wesenhaften Sein auflösen und uns von allem Werden befreien. Aber wir müssen dies nicht tun, wenn wir die Wahrheit und Wirklichkeit des Göttlichen ergründen und sein wollen. Denn das Werden des Göttlichen ist ebenso wahr, ebenso grundlegend wie das reine Sein. Es ist weder unwirklich oder illusorisch, noch fruchtlos oder gar wertlos, wie es uns einige Traditionen und Religionen glauben machen wollen. So viel zum Philosophischen, Metaphysischen. Wie nun können wir dies, diese Wahrheit, in unserem praktischen, alltäglichen Leben zu einer lebendigen Wirklichkeit werden lassen? Denn hier in der Welt müssen wir ständig in quasi jeder Situation unterscheiden. Wir müssen sagen, dies ist gut oder schlecht, schön oder hässlich, gerecht oder ungerecht, und wir müssen danach handeln. Wenn wir eine Wohnung einrichten, wenn wir Kleidung kaufen, wenn wir unsere Einkäufe und unsere Ernährung planen, wenn wir bestimmte Werte verkörpern wollen, wenn wir ein bestimmtes Leben leben wollen. Und doch, wenn wir in diesem Entweder-Oder stecken bleiben, oder besser, wenn wir uns dadurch begrenzen lassen, gelangen wir nie zu wirklichem Wissen. Denn dieses Gesetz der Widersprüche, das Gesetz von Dingen, die sich sozusagen gegenüberstehen, ist nur insoweit gültig, als dass zwei verschiedene und gegensätzliche Sichtweisen nicht gleichzeitig wahr sein können. Also für dieselbe Sache, zur selben Zeit, im selben Feld oder Kontext, in derselben Hinsicht, von demselben Standpunkt aus betrachtet, zum selben konkreten praktischen Zweck. Wenn ich in einem bestimmten Augenblick so oder so handeln muss, wenn ich mich zum Beispiel zwischen einem Glas Wasser oder einem Glas Wein entscheiden muss, dann ist für mich in dieser ganz bestimmten Situation tatsächlich nur das eine richtig. Für eine andere Person in einer anderen Situation, in einem anderen Bewusstseinszustand mag das anders sein, mag das genaue Gegenteil zutreffen. Und so kann ich selbst, nicht einmal aus eigener konkreter Erfahrung, aus meinem eigenen Erlebten, tatsächlich wissen, was für den anderen in seiner Situation, in seinem Bewusstseinszustand, für seinen persönlichen Weg in diesem Moment das Richtige ist. Es sei denn, etwas schaut aus dem alles gleichzeitig erfassenden göttlichen Bewusstsein. Und wenn wir uns von uns selbst und von anderen Personen, wenn wir uns von der ganz konkreten Situation lösen, wenn wir die Welt, das Kollektiv betrachten, dann verliert sich diese Eindeutigkeit in noch stärkerem Maße. Kriege, Zerstörung, Revolutionen erscheinen uns aus einem bestimmten Standpunkt heraus als großes Übel, als menschliche Katastrophe. Aus einer anderen Perspektive mögen sie reinigend, gar etwas Gutes sein, denn sie klären das Feld, zerstören Altes, Überkommenes, machen den Weg frei für etwas Neues, Besseres, Wahreres. Beide Perspektiven sind wahr. Beides ist richtig. Und so ist auch der Mensch selbst nie ganz und gar gut oder ganz und gar schlecht. Wir sind sozusagen Mischungen aus beidem, tragen all die verschiedenen Gegensätze in uns und verkörpern sie. Und nicht nur das, beides, Gutes und Schlechtes, wie wir es nennen würden, sind so gut wie immer ineinander verschlungen. In einem Handeln, in einem Gedanken, in einem Gefühl. Alle Qualitäten, alle Eigenschaften, Mächte und Werte treffen zusammen, vermischen sich, verheddern sich, formen ein für uns oft undurchsichtiges und unentwirrbares Knäuel, das dann unseren Charakter, unsere Natur ausmacht, und somit unser Leben und unser Handeln bestimmt. Und wenn wir dieses Chaos, dieses Durcheinander irgendwie verstehen wollen, dann müssen wir aus unserem gewöhnlichen Bewusstsein heraus und in eine vollkommen andere Wahrnehmung hineintreten. In eine Wahrnehmung, die sozusagen aus dem Absoluten schaut, die all diese relativen Dinge gleichzeitig schaut, die sieht, wie alles in Wahrheit aufeinander bezogen ist und die sogar darüber hinausschaut und all diese Bewegungen, Regungen, Tatsachen tatsächlich versöhnt. Anders gesagt, wir müssen uns selbst, müssen alles so wahrnehmen, so schauen, wie es das Göttliche selbst schaut. Und wenn dies so ist, dann sehen wir, dass hinter allem eine gewisse Sanktion steht. Etwas, das all diese Dinge zulässt, sein lässt und das ihnen ihren Sinn und ihre, wenn auch nur vorübergehende, Daseinsberechtigung verleiht. Kein relatives Element, kein Gedanke, kein Gefühl, kein Handeln hat für sich selbst genommen einen absoluten, einen sozusagen verallgemeinernden Charakter. Und doch steht hinter all diesen Dingen etwas Absolutes, etwas, das wir im wahren Sinne göttliche Gerechtigkeit nennen können. Und weil dies so ist, weil hinter allem, was existiert, tatsächlich etwas Absolutes steht, gibt es neben dem relativen Guten, dem relativen Rechten und Schönen, auch ein absolutes Gutes, ein absolutes Rechtes, eine absolute Schönheit. Diese absoluten göttlichen Qualitäten können wir jedoch nur dann erkennen, können wir nur dann empfinden, wenn wir vollkommen objektiv, wertfrei, wenn wir absolut neutral gegenüber allem Relativen sind, wenn wir über alle Erscheinungsformen hinausgehen und etwas finden, was all diese Dinge ist und was diese Dinge versuchen, in ihrer jeweils besonderen Form auszudrücken, zu manifestieren. Wenn wir den umgekehrten Weg gehen, wenn wir alles aufbohren, in seine Einzelteile zerlegen, dann gelangen wir ebenfalls zu etwas Absolutem, zu etwas zerteiltem Absoluten. Unsere gewöhnliche mentale Wirkweise und damit auch viele ethische und philosophische Strömungen führen uns dann zu einem intellektuellen Konzept vom absoluten Bösen, von absoluter Ungerechtigkeit, von absoluter Grauenhaftigkeit, absolutem Leid, zu einer absoluten Verneinung, zu einer Trivialität, Obszönität und Nichtigkeit von allem, was existiert. Doch dies ist eine Bewegung der Unwissenheit, nicht des Wissens. Die menschliche Vernunft irrt, wenn sie jedem Widerspruch, jedem Gegensatz, jeder scheinbaren Unvereinbarkeit einen vom Ganzen unabhängigen Wert gibt, ihnen eine Absolutheit zugesteht. Die Verknüpfung oder Koppelung von Gegensatzpaaren als endgültige Wahrheit der Dinge ist nicht das letzte Wort. Zumindest so lange nicht, bis sie in etwas anderem, weiterem versöhnt sind, bis sie ihre Quelle gefunden haben, in der sich ihre wahre Bedeutung jenseits ihres Gegensatzes offenbart. Wir Menschen können, und das ist wichtig, auch dann nicht zu einer wirklichen Versöhnung dieser Gegensätze kommen, können nicht die all dem zugrunde liegende Wahrheit finden, wenn wir dabei unsere Wahrnehmung von Zeit zugrunde legen. Denn wir könnten natürlich sagen, dass alles zu seiner eigenen Zeit am richtigen Platz ist und dass sich die Wahrnehmung dieser Gegensätze, etwa von Gut und Böse, über die Zeit verändert und sich schließlich irgendwann vollständig auflösen wird. Doch gerade weil die Zeit relativ ist, weil sie, wie wir schon gesehen hatten, auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Welten vollkommen verschieden ist, können wir darüber, selbst wenn wir sie weit ausdehnen, nicht zum Absoluten gelangen. Wir mögen sehen, wie sich die Gegensätze entfalten, wie sie sich begegnen und sich verändern, doch wir gelangen nicht zu ihrer Quelle, nicht zu ihrem grundlegenden Prinzip. Wir denken, dass diese Gegensätze, dass alles Relative oder Bestimmte, irgendwann einmal aus dem Unbestimmten, aus dem Grenzenlosen heraus entstanden ist und dass all dies und damit auch jegliche Widersprüchlichkeit irgendwann wieder in das Grenzenlose eingehen wird und dann alles gelöst, alles versöhnt ist. Aber auch dies ist ein Irrtum. Denn das Grenzenlose und das Begrenzte, das Absolute und das Relative existieren gleichzeitig. Das eine existiert im anderen und durch das andere. Die ursprüngliche Quelle und auch die ursprüngliche Beziehung von Dingen liegen jenseits unserer Vorstellung von Zeit, liegen jenseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, jenseits von zeitlicher Linearität. Sie liegen in der göttlichen Zeitlosigkeit, in der unteilbaren oder ewigen Zeit, deren Aufteilung, deren Abschnitte und Abfolgen nur Formen, Gestaltungen unserer mentalen Erfahrung sind. Hier also läuft alles zusammen. Alle grundlegenden Prinzipien, alle endgültigen Wirklichkeiten des Seins. Sie alle, auch das Begrenztsein und das Unbegrenztsein, sind Teil der Einheit des Absoluten und stehen darin nebeneinander, in einer ursprünglichen, wahrhaftigen Beziehung. Sie sind nicht, wie wir uns dies so oft vorstellen und vorgaukeln, Phänomene, die in der Zeit, die nacheinander entstanden sind. Das eine Absolute ist nicht zu etwas anderem geworden, ist nicht irgendwann einmal zu etwas Relativem, Vereinzelten geworden, hat nicht irgendwann einmal etwas Relatives, Vereinzeltes oder etwas Ganzes, Universales aus sich hervorgebracht. Das eine ist nicht durch irgendein Wunder zum Vielen geworden, das Unbestimmte nicht zu etwas Bestimmtem. Diese Idee eines zeitlichen Ablaufs, wie uns dies die meisten Schöpfungsgeschichten suggerieren, diese dann vermeintlich entstehenden Gegensätze sind lediglich, man könnte sagen, Anpassungen dieser Wahrheit für unser gewöhnliches mentales Vorstellungsvermögen, sind quasi künstliche Teilungen des Unteilbaren. Zwar ist all dieses Geteilte, sind alle Kräfte und Phänomene unseres Universums Wirklichkeiten, nicht etwa Illusionen, aber wir kennen diese in dem, was sie wirklich sind, kennen ihre eigentliche Wahrheit nur dann, wenn wir sie in der Allschau des Absoluten und nicht als Gegensätze oder getrennte Bewegungen sehen. Wir müssen also über unser mentales, seiner Natur nach trennendes oder teilendes Bewusstsein hinausgehen, und wir müssen auch über unsere exklusiven mental-spirituellen Wahrnehmungen hinausgehen. Denn auch diese gründen sich, auch wenn uns dies nicht immer bewusst sein mag, auf eben diesem mentalen Daseinsprinzip, auf dem, was wir als Menschen sind. Mentale Wahrnehmungen, metaphysische Unterscheidungen sind wichtig. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass wir über unseren gewöhnlichen Intellekt, unser gewöhnliches Mental hinauswachsen können, uns sozusagen an einem festen Geländer emporhangeln können. Sie sind eine Führung, ein Faden, der uns durch das undurchsichtige und unzusammenhängende Dickicht unserer mentalen Unklarheiten und Verwirrtheiten führen kann. Wenn wir diesen Dschungel aber einmal verlassen haben, wenn die weite Ebene vor uns liegt, dann kann eben dieser Faden, kann das Geländer zur Kette werden, kann unsere Erfahrung begrenzen oder uns in das Korsett eines ganz bestimmten, wenn auch hohen Konzeptes einschließen. und was für die rein metaphysische Seite, für unsere spirituellen Konzeptionen gilt, gilt ebenso für die tatsächliche spirituelle Erfahrung, für konkrete spirituelle Verwirklichungen. Wenn wir ein göttliches Gesicht geschaut haben, wenn wir einen göttlichen Aspekt, eine göttliche Seinsweise erfahren haben, dann dürfen wir diese nicht intellektualisieren. Intellektualisieren in der Weise, dass daraus dann eine einzige Wahrheit wird. Wir dürfen nicht etwa zu dem Schluss kommen, dass das Unpersönliche, Nirguna Brahman, allein für sich selbst genommen die einzige Wahrheit oder das höchste Göttliche ist, und wir dürfen ebenso wenig zu dem Schluss kommen, dass Saguna Brahman, das persönliche, mit Eigenschaften ausgestattete Göttliche, die alleinige Wahrheit oder das höchste Göttliche ist. Beide Erfahrungen, beide Verwirklichungen der großen spirituellen Seher sind wahr, sind in sich selbst, für sich selbst genommen gültig. Sie sind es nicht, sind nicht gültig, wenn sie gegen die jeweils andere Erfahrung verwendet werden, wenn aus ihnen heraus die jeweils andere Erfahrung eingeordnet, klassifiziert wird. Beide Erfahrungen sind zwei Gesichter einer Wirklichkeit, sind ein Antlitz des einen Göttlichen. Beide sind zur vollständigen Erfahrung des Höchsten, des Göttlichen, der allgegenwärtigen Wirklichkeit notwendig, sind notwendig für die vollständige Erfahrung des jeweils anderen. Und dies gilt auch für die anderen grundlegenden Prinzipien, die anderen endgültigen Wirklichkeiten des Seins, für das Eine und die Vielen, das Grenzenlose und das Begrenzte, das Transzendente und das Kosmische, das Individuelle und das Universale. Keines dieser Dinge, keine dieser Seinsweisen kann ohne die jeweils andere und ohne dass man über die Erscheinung ihrer Gegensätzlichkeit hinausgeht, vollständig gewusst und erfahren werden. Wir halten also an dieser Stelle für uns fest, dass das Transzendente, das Universale und das Individuelle drei Daseinsformen einer Existenz, drei Seinsweisen eines Seins sind, und dass jede dieser Daseinsformen, jede dieser Seinsweisen die beiden anderen in sich enthält. Das Transzendente ist das Göttliche, das alles besitzende Gottbewusstsein, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Es stützt, informiert, umarmt und regiert alle Existenz, alles, was ist. Wir Menschen sind in dieser Welt, auf dieser Erde, die höchste Ausdrucksform des Individuellen, der individuellen Seinsweise. Wir befinden uns sozusagen am Wendepunkt der Selbstmanifestation des Höchsten, sind quasi der Übergang, in dem sich die beiden Hemisphären, die der Unwissenheit und die des Wissens, verbinden, in dem der Schritt vom einen zum anderen möglich wird. Und zwar deshalb, weil dieses Individuum in seinem Bewusstsein mit dem Transzendenten, dem einen Sein und dem Universalen, dem Allsein, eins werden kann, eins sein kann und in diesem Einssein, durch dieses Einssein, im tatsächlichen Wissen leben und sein Leben transformieren kann, hin zu einem wahrhaftig göttlichen Leben. Die Existenz des Individuums, des Individuellen überhaupt, ist also nicht, wie es bestimmte Traditionen sehen, ein Irrtum des Absoluten. Ein Irrtum, den dieses individuelle Selbst dann durch einen Bewusstwerdungsprozess entdeckt, um sich folgerichtig wieder im Absoluten aufzulösen. Und sie ist ebenso wenig eine Art nachgeordnete, zweitrangige Begebenheit in einem göttlichen Spiel, in einem nie endenden Kreislauf von Freuden und Leiden, aus dem sich der Einzelne, das Individuum, in eine Art Nichtsein oder Nirvana befreien muss. Wir könnten dies tatsächlich nur dann so sehen, könnten das göttliche Spiel nur dann als unbarmherzig und gnadenlos betrachten, denn was wäre es dann anderes, wenn der Mensch nicht die Macht in sich tragen würde, sich selbst zu transzendieren, oder die Macht durch tatsächliches Selbstwissen die Bedingungen des Spiels so zu verwandeln, dass sie der wirklichen Wahrheit der Existenz, der göttlichen Wonne, immer näher kommen. In dieser Macht und nur in dieser Macht liegt die Rechtfertigung für die Existenz des Individuums, des Menschen. Das Individuelle und das Universale entfalten in sich selbst das göttliche Licht, die göttliche Macht, die göttliche Freude des Transzendenten Satchitananda, der Transzendenten Sein, Bewusstsein, Seligkeit. Und dieses Licht, diese Macht, diese Freude, diese Seinsseligkeit müssen sich in ihnen selbst, müssen sich in den Beziehungen, die sie miteinander haben, entfalten und nicht dadurch, dass sie sich selbst auslöschen. Denn wäre die Selbstauslöschung das Ziel, dann hätte es nie einen Grund gegeben, das Universum und Individuum, dass Schöpfung überhaupt jemals existiert hätten. Dass sich das Göttliche im Individuum durch das Individuum, dass es sich im Kosmos und durch den Kosmos entfalten kann, ist das große Geheimnis. Der Schlüssel für unsere eigene individuelle Existenz und für die Existenz des Universums als Ganzes. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast Das Göttliche und das Ungöttliche, Teil 1. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.